Schon vor Corona hat es ungefähr 20% der Bevölkerung gegeben, die Probleme im Geruchssinn gehabt haben. Die Auslöser für den Verlust des Geruchssinns sind verschiedene. Und durch Corona haben auf einmal sehr viel mehr Menschen den Geruchssinn verloren. Jedes Mal, wenn wir ein- und ausatmen, das machen wir mehrmals pro Minute, haben wir Gerüche, die in unsere Nase kommen. Und in den allermeisten Fällen merken wir gar nicht, dass wir etwas riechen. Wir können uns natürlich schon riechen, aber grundsätzlich haben wir alle einen Grundgeruch, den wir nicht wahrnehmen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südstern Connect, dem Podcast des Netzwerks der Südtirolerinnen und Südtiroler im Ausland. Heute ist Johannes Frasnelli zu uns ins Studio gekommen. Er hat sprichwörtlich den richtigen Riecher. Der Mediziner und Neurowissenschaftler aus Algund hat in Wien studiert und lebt und arbeitet nach Forschungsaufenthalten in Dresden, Philadelphia und Montreal in Quebec, Kanada und kommt zu Forschungszwecken auch immer wieder nach Südtirol. Frasnelli hat sich der Erforschung des Geruchssinns verschrieben und darüber ein anschauliches Buch geschrieben. Wir riechen besser, als wir denken, erklärt, wie wir eigentlich riechen, ob Pheromone Mythos oder Realität sind, warum auch beim Riechen Übung den Meister macht und ob der Geruchssinn unsere Zukunft vorhersagen kann. Und ich freue mich jetzt, zusammen mit ihm in sein spannendes Leben hineinzuschnuppern. Hallo Johannes.
Grüß dich, Verena.
Johannes, Gerüche sind etwas vom Zwiespältigsten, was ich mir vorstellen kann. Es gibt Gerüche, die sind so gut, dass man sie irgendwie sogar essen möchte. Und es gibt Gerüche, da muss ich jetzt nichts weiter dazu sagen. Wie bist du zu dem Thema Gerüche gekommen?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Das war eine Reihe von Zufällen. Im Nachhinein kann man nach allem irgendwie einen Sinn und eine große Linie, einen roten Faden drin finden. Ich bin zum Studium nach Wien gegangen und in einer WG gewohnt und Medizin studiert. Und wir haben nachher irgendwann mal in Samstag sind wir auf den Naschmarkt gegangen und haben halt billig eingekauft und nachher sind alle möglichen Gewürze irgendwie kennengelernt, nicht, und ausprobiert und ganz viele Sachen, die ich zum ersten Mal gegessen habe, die jetzt eigentlich nicht besonders exotisch sein, aber die für uns halt, für die Südtiroler, die nach Wien gegangen sind, ganz was Neues waren. Und parallel habe ich studiert und dann habe ich während des Studiums einen Kollegen gehabt, der hat eine medizinische Doktorarbeit gemacht. Das war damals nicht notwendig und ich habe es aber ganz lässig gefunden, so Forschung auch zu machen. Und dann habe ich gedacht, das wäre etwas für mich auch, aber welches Thema soll ich da mir aussuchen? Und nachher hat einer, das war jetzt in den 90er Jahren, da war das Internet noch nicht so entwickelt, in der HNO-Klinik war ein Sekretär, der sich so, das war so ein Geek, der halt irgendwie für die Studenten eine Homepage gemacht gehabt hat. Und dann bin ich auf der Homepage gewesen und habe mich für eine Prüfung angemeldet und gesehen, so ein Banner vorbeigelaufen und da ist gestanden, wir suchen halt Doktoranden für eine Doktorarbeit zum Thema Riechen und Schmecken. Und dann habe ich gedacht, das kann man auch studieren, das kann man auch forschen. Und dann habe ich mich einfach mal gemeldet und dann habe ich mich mit dem, der noch später mein Betreuer geworden ist, getroffen und so ein bisschen darüber geredet. Und dann habe ich mir gedacht, ja, riechen und schmecken, das ist ja das, was mich auch interessiert. Da haben wir auch angefangen, so Weinverkostungen machen und so. Das interessiert mich privat auch, probiere ich das einmal aus, das ist so ganz, ganz hetzig. Ja, nachher habe ich das halt so langsam angefangen und gemerkt, da weiß man eigentlich ganz viel noch nicht. Jetzt wissen wir, es ist 25 Jahre später, jetzt weiß man viel mehr, aber dachte, weiß man allem noch viel, viel weniger als bei den anderen Sinnen. Und bin da praktisch bei denen noch hängen geblieben.
Jetzt weiß ich viel, viel mehr als vor 25 Jahren, hast du gesagt, Johannes, das Interessante ist, trotz dessen, dass du dich so intensiv mit deinem Thema beschäftigst, hast du einmal zu mir gesagt, nimmst du Gerüche gar nicht so besonders stark wahr. Also ein Parfümkreateur hätte wahrscheinlich nicht aus dir werden
können. Ja, nein, also da sind jetzt verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Aber grundsätzlich sind wir Menschen dem Geruchssinn gegenüber nicht was Wunder wie sensibel. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ein- und ausatmen, das machen wir mehrmals pro Minute, haben wir Gerüche, die in unsere Nase kommen. Und in den allermeisten Fällen merken wir gar nicht, dass wir etwas riechen. Nicht? Wir sitzen jetzt so schon ein paar Minuten, haben viel ein- und ausgeschnauft. War mir jetzt nicht bewusst geworden, dass jetzt da irgendein Geruch da war. Und natürlich, das Studio riecht da, die wir riechen und so weiter, aber das nimmt man nicht bewusst wahr. Das heißt, in der Regel nehmen wir Gerüche live wahr, wenn wenn auf einmal die Konzentration sich ändert, also zunimmt und. Oder wenn wir darauf achten, wenn wir schnüffeln und jetzt wirklich darauf achten, ob jetzt so ein Geruch vorherrscht. Das ist so eines. Andere ist, dass natürlich auch noch interindividuelle Unterschiede da sein. Wir wissen, dass ältere Männer weniger gut riechen können als junge Frauen beispielsweise. Ich wäre jetzt 50, das heißt, mein Geruchssinn ist schon immer so ganz stark. Und außerdem gibt es noch auch noch Unterschiede, dass man einfach das Leid, einfach den Geruch, die Gerüche besser wahrnehmen als andere. Und ich bin nie einer gewesen, der weiß Wunder, wie er sensibel auf Gerüche reagiert hat. Ich bin natürlich interessiert und ich hebe meine Nase in Sachen, wo andere Leute sagen, ah, das nein, bitte nicht, geh weg. Versuche ich echt nur zu riechen, das heißt, ich bin eher interessiert. Aber ich bin nicht einer, der bei einem Wein ausriechen kann, was jetzt da mit drinnen ist, der bei einem Parfüm das machen kann. Das ist auch, ich bin eher ein Konsument, das heißt, ich interessiere mich dafür, will nicht unbedingt wissen, was man noch machen muss, um das zu erreichen. Nicht? Also ich bin eher ein Theoretiker als ein Praktiker.
Johannes, du bist jetzt mittlerweile fast länger, lebst du in Kanada, als du da in Südtirol gelebt hast. Ich kann mir vorstellen, wenn du, wie ich gerade, da zurückkommst in deiner Heimat oder wo deine Wurzeln sind, nimmst du wahrscheinlich gewisse Gerüche ganz stark wahr, weil du das siehst so selten riechst. Was sind das so Düfte, die du mit da verbindest?
Ja, es sind natürlich ganz viele Gerüche, die mit der Heimat verbunden sind. Es hängt mit dem Gehirn auch zusammen. Wir wissen, dass es eben die Verbindungen gibt zwischen Geruchssinn und der Erinnerung, dass das sehr früh geprägt wird, dass Gerüche, die wir in unserer frühen Kindheit wahrnehmen, dass die noch ganz lange eben mit unserem Gedächtnis verbunden sind, dass wenn man die wieder riecht, nachher bringt man das zurück in unsere Kindheit und so weiter. Es gibt viele Gerüche, die ich mit daheim verbinde. Ein typischer Geruch, den man da hat, sind die Gerüche von die Abgase, von die Zweitakter, von die Vespas und so weiter. Wenn man das riecht, das ist natürlich schädlich, nicht? Aber ich rieche es trotzdem gern. Das war einer von den Gerüchen, die ich da viel rieche und in Kanada viel weniger. Ein anderer Geruch, jetzt ein bisschen klassischer, angenehm ist, ich bin jetzt gerade letzte Woche auf dem Berg gewesen, wo wir ein kleines Heißel haben, Ferienheißel, und wenn man da von der Saalbahn aussteigt, dann riecht es gleich noch die Fichtenwälder, und das ist einfach ein traumhafter Geruch und der mich eben auch zurückbringt nach in meine Kindheit. Nicht?
Wenn man Geruchsforscher ist, kann ich mir vorstellen, die Frage, die man am häufigsten gestellt kriegt, ist,
ja, welcher Geruch ich am liebsten habe.
Genau, das war jetzt auf meiner Liste
genau. gewesen. Ich finde, ich kriege die Frage ganz oft gestellt und ich versuche jetzt mal eine neue Antwort herauszufinden, weil ich finde, das Schöne am Geruchssinn ist, dass wir so viele verschiedene Gerüche wahrnehmen können und es war einfach schade, wenn man Leihurnen hätte. Nicht? Also wenn ich jetzt mir entscheiden muss, welche sind die drei Gerüche, die ich mit auf die Insel nehmen möchte, ich möchte ganz viele Gerüche mitnehmen. Es gibt ganz, ganz viele Gerüche, die mir einfach unglaublich gut, die mir wohltun und die ich gerne rieche. Und jetzt versuche ich mir zu überlegen, was ich sehr gerne rieche. Also wenn meine Mama Fleischkrapfen macht, dann ist es einfach ein Geruch, der, wenn ich es noch in der Küche rieche, den ich unglaublich gerne rieche. Und das ist etwas, was ich jetzt eben auch da habe und was ich unglaublich gerne rieche. Ich möchte das jetzt nicht allem riechen. Nicht? Das ist eine Besonderheit, dass wir beim Geruchssinn Abwechslung brauchen. Aber das ist einer von den Gerüchen, die für mich eben ganz wunderschön sein und eben auch wichtig sein.
Hat sie da die Fleischkrapfen schon gemacht?
Noch nicht. Ich hoffe, das ist bald der Fall.
Der Geruch hat ja auch sprachlich, gibt ganz viele Assoziationen in Bezug auf den Geruch. Und die sagen eigentlich, wenn es in die Sprache Eingang gefunden hat, sagt es eigentlich, wie wichtig es ist für den Menschen. Das stinkt mir. Also eine Sache, ein Umstand kann jemandem stinken. Oder man sagt, ich kann jemanden nicht riechen. Was macht das eigentlich wissenschaftlich, dass eine Person ein anderer wirklich sprichwörtlich nicht riechen kann?
Also es ist, ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler, deswegen tue ich mich da jetzt ein bisschen frei assoziieren, aber grundsätzlich ist es so, dass der Geruchssinn neuroanatomisch gesprochen sehr, sehr direkt und intim verbunden ist mit unserem Gedächtnis. Nicht? Das heißt, die Zentren des Gehirns, die zuständig sind für Erinnerung, für Lernen, für Riechen und für Emotionen, die sind identisch. Und das ist eine Besonderheit des Geruchssinns. Grundsätzlich, die Sinnesverarbeitung im Gehirn findet in ganz spezifischen Regionen statt. Für Sehen beispielsweise ist da hinten im Hinterhauptlappen und der macht nichts anderes als Verarbeiten von Sehreizen. beim Hören ist da auf der Seite, der macht nichts anderes, der Kortex in der Stelle macht nichts anderes als Verarbeiten von Hörreiz. Beim Riechen ist es anders, es ist eine stammesgeschichtlich sehr alte Region und die ist zuständig eben für verschiedene Aufgaben, Riechen, Emotionen, Lernen, Gedächtnis. Das heißt, es ist direkt miteinander verbunden. Deswegen haben wir so direkte Verbindungen zwischen Gerüchen, Erinnerungen und Emotionen. Denn das kurz Zwischenmenschliche ist ja ganz stark mit Emotionen verbunden und eben auch mit Gerüchen. Und das wirkt gegenseitig, also es wechselwirkt miteinander. Das heißt, wenn wir in einer Situation sein, die sehr unangenehm ist und wir riechen in dem Moment einen Geruch, nachher wird dieser Geruch für ganz, ganz lange Zeit, vielleicht für immer, mit dieser unangenehmen Situation verbunden sein. Wenn man einen Autounfall hat und da verbrennt etwas, nicht, das verbrennte Gummi, nachher wird sehr viel später der Geruch vom verbrennten Gummi noch mit der Assoziation verbunden sein. Es kann auch mit angenehmen Sachen sein. Wenn ich jetzt mich verliebt bin in meiner Jugend und nachher rieche ich 30 Jahre später das gleiche Parfüm, dann bringt mich das zurück und ich fühle mich da wohl. Und auf der anderen Seite haben wir das Zwischenmenschliche natürlich mit anderen Personen. Und wenn es da eben einen Geruch gibt, der verbunden ist mit einer Person, die ich nicht gern habe, was weiß ich, der Chef, und ich komme ins Büro und ich rieche schon, der Chef ist da und dann steigt es mir schon auf. Nachher kann es eben sein, ist es wahrscheinlich so, dass die Verbindung eben sehr, sehr stark geworden ist. Was kommt jetzt zuerst? Ist zuerst der Geruch, dass jemand nicht mag oder mag jemand nicht und ich lerne nachher, dass der Geruch mit dem verbunden ist? Das wissen wir noch nicht. Und das spielt wahrscheinlich, das geht in beide Richtungen, dass man sowohl der Geruch jemanden eher unangenehm finden, aber vor allem, wenn wir eine Person unangenehm finden und den Geruch mit denen verbinden, dann wird der Geruch eben auch sehr unangenehm.
Und wie ist zum Beispiel mit Gerüchen, die manche Leute eben mögen und andere Leute gar nicht? Nehmen wir Benzin her, also du hast davor die Abgase genommen. Es gibt Leute, die riechen richtig gern Benzin. Mhm. Und ich glaube, die haben jetzt nicht alle vielleicht eine Erinnerung, dass sie früher auf der Tankstelle die Oma gebracht und gehabt hat und sie haben dort viel Kindheitszeit verbracht. Dass man sagt, es gibt auch so starke Gerüche, die sind für manche gut und für andere können sie überhaupt nicht riechen.
Es gibt grundsätzlich, kann man versuchen, außer zu finden, welche sind die Faktoren, die bedingen, ob ein Geruch angenehm oder unangenehm ist. Und dazu gehören zum einen die chemische Zusammensetzung von dem Geruch. Wenn da Schwefelstoffe mit drinnen sind, ist ja eher unangenehm. Wenn du in der chemischen Formel, nicht? Wenn du aromatische Ringe mit dabei sind, dann ist er wahrscheinlich eher aromatisch, eher angenehm. Das ist aber eine von den Faktoren. Ein anderer Faktor ist die Konzentration. Nicht? Also fast jeder Geruch, wenn der zu stark konzentriert wird, wird er unangenehm. Und auch unangenehme Gerüche, wenn die verdünnt werden, können sie angenehm werden. Man merkt es zum Beispiel bei gewissen Parfüms, wo Sachen mit drinnen sind, die unverdünnt stinken, die man aber im Parfüm gern mit drinnen hat, weil die so eine gewisse animalische Note haben.
Ja, das berühmte Moschus.
Genau. Das sind aber zwei von den Faktoren, die durch den Geruchstoff per se bedingt sein. Und dann gibt es noch andere Faktoren, die sehr subjektiv sein. Einer der Faktoren ist die Vorgeschichte, die wir mit dem Geruch haben. Ob ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein hypothetisches Beispiel, Griechenland gewinnt die Europameisterschaft im Jahr 2004 und wir sind in einem griechischen Lokal und die schenken jetzt noch Uso aus, bis wir in Wasser glaseln, nicht? Und jemand trinkt den Uso ganz viel und dann wird ihm auf Nacht schlechter davon. Und der Anis Geruch und Geschmack wird nachher ganz stark verbunden sein mit der Übelkeit und wird noch unangenehm besetzt sein. Und nachher wird der Anis Geruch sehr lange sehr unangenehm wahrgenommen werden, obwohl er von davor angenehm war und nicht was Wunder, wo es ist. Also das ist die Vorgeschichte. Und der vierte Faktor ist die Erwartungshaltung, die wir dem Geruch gegenüber haben. Wir haben eine Studie dazu gemacht, wo wir die Leute Parmesankäse zu riechen gegeben haben. Und dann haben wir ihnen gesagt, es ist Parmesankäse, riecht es wie Parmesankäse? Ja. Wir, wenn es den Geruch riecht, dann haben sie gerochen, wie angenehm ist der auf einer Skala von 0 bis 10, wo 5 ist neutral und dann sagen sie ja 6, 7, also nicht was unangenehm, aber ganz angenehm. Das jetzt es etwas essen, was es so riecht? Ja, nein auf 10, das darf ich essen. Und dann haben wir andere Gerüche gegeben mit anderen Beschreibungen, Etiketten. Und dann sind wir wieder mit dem Parmesankäse gekommen, haben jetzt aber in die Leute gesagt, das ist Erbrochenes, was es da riecht. Und riecht es wie Erbrochenes? Ja, 100% ist Erbrochenes. Wie angenehm findet es das auf einer Skala von 0 bis 10? Ja, 0,5 auf 10. Das ist etwas essen, was es so riecht, 0,1 auf 10, also gar nicht essen. Und das heißt, der gleiche Geruch wird einfach Leute, dadurch, dass wir gesagt haben, das ist der Geruch oder jener Geruch, wird auf einmal sehr viel unangenehmer. Ich kann seither kein Parmesankäse mehr riechen, ohne an die Studie zu denken. Und es riecht tatsächlich ein bisschen wie Erbrochenes, weil da Milchsäure mit dabei ist. Und die macht, das finden wir am Erbrochenen eben auch. Das heißt, Leute, die Erwartungshaltung, die wir kreiert haben durch die Beschreibung, macht, dass der Geruch unangenehmer oder angenehmer wird. Ein anderes Beispiel ist, ich wohne in Montreal in der Nähe von einer Brauerei. Und ich wohne gleich daneben ist ein Recyclinghof und ich bin mit dem Radl da in Summerheim vorbeigefahren und dann hat das Alm ganz stark vergoren, gerochen da bei dem Recyclinghof. Und ich meine, was dienen die da im Recyclinghof? Das solltet ihr nicht so riechen, Kompost oder etwas, aber grauslich. Und dann irgendwann mal eine geschalten, nein, das ist nicht ist der Recyclinghof, es ist daneben das vergorene Hefe von der Bierbrauerei und ich bin ja in einem Grund groß geworden, wo es eine große Brauerei gibt. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, nein, das ist ja der Geruch. Und auf einmal ist der Geruch, wo ich mir gedacht habe, das ist ein Abbauprodukt. Das ist ja auch kein Abbauprodukt, sondern es ist die Brauerei. Auf einmal ist der gleiche Geruch für mich sehr angenehm geworden, weil ich das jetzt mit denen verbunden habe. Das heißt, zurückzukommen auf deine Frage, warum haben manche Leute finden gewisse Gerüche angenehmer oder unangenehmer, das sind all die Faktoren, die da mit einspielen können.
Also da ist die berühmte Erwartungshaltung, wie du es gesagt hast, das ist wahrscheinlich so die Pommes mit Ketchup aus dem Freibad als Kind schon genossen, ist etwas, was einem danach auch noch gut schmeckt und riecht, der Erinnerung, die man damit verbindet. Können wir uns eigentlich selber riechen, Johannes?
Wir können ins grundsätzlich, also wir können ins natürlich schon riechen, das merkt man, wenn man eine Bergwanderung macht und oben noch schwitzt und sich das Leibele auszieht. Und dann ein Leibele riecht, das nimmt man natürlich wahr. Aber grundsätzlich haben wir alle einen Grundgeruch, den wir nicht wahrnehmen. Also wir nehmen ihn wahr, wenn es ganz stark ist. Aber wenn ich in der Früh aufwache in mein Bett, dann rieche ich nicht, dass das Bett nach mir riecht. Aber jeder andere Mensch mit einem normalen Geruchssinn, der da einer geht und am Bett riechen tat, der sagt, ja, das riecht halt wieder Hannes nicht. Aber das nehmen wir nicht wahr. Das heißt, wir haben alle so eine Grundgewöhnung an unseren eigenen Körpergeruch. Und das, was drüber hinausgeht, kann man schon wahrnehmen.
Ist das, was drüber hinausgeht, das, was dann unangenehm wird?
Das kann unangenehm werden, nicht? Aber es kann eben auch, wie du vorher gesagt hast, wenn man jemanden nicht riechen kann, kann auch der Grundkörpergeruch schon unangenehm sein. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, beispielsweise bei Heranwachsenden, nicht? Also kleine Kinder und Kinder haben natürlich auch einen Körpergeruch, den findet man ganz angenehm. Und sobald sie in die Pubertät kommen, werden durch den Wechsel im Hormonhaushalt viel mehr wird Körperschweiß und Körpergeruch gebildet und die hauptsächlich jungen Männer, bei den Frauen ist weniger ausgeprägt, aber bei den Mädeln riechen das selber nicht, weil sie sich darum wehnen. Nicht? Und nachher ist es in unserer Gesellschaft so, dass das ein absolutes Tabuthema ist, Körpergerüche, das ist etwas ganz Intimes, da sagt man nicht, man kann jemandem sagen, hoch, du hast noch ein Essen, du hast Petersilie zwischen die Zähne und man kann nicht jemandem sagen, du riechst nach Knofel, weil das alles, was mit Körpergerüchen zusammenhängt, eben ganz intim ist. Und dass das bei heranwachsenden Oberschülern kann ihnen das noch niemand sagen. Hoch, du müsstest jetzt bitte duschen. Und deswegen in unserer Gesellschaft sind es hauptsächlich die Mütter, die sich darum kümmern. Es ist ganz wichtig, dass die Mütter den Söhnen und den Töchtern sagen, so jetzt musst du ein neues Hygieneprotokoll anwenden. Also das heißt, wenn du als Kind zweimal in der Woche gebadet hast, war es in Ordnung, aber jetzt ist es wahrscheinlich zu wenig, nicht? Vor allem im Sommer, deswegen müsstest du jetzt mehr duschen. Und das hängt damit zusammen, dass man eben den eigenen Körpergeruch so viel weniger gut wahrnehmen kann.
Also du sagst drüber reden, also generell glaube ich, ist ein bisschen deine Einstellung, dass man über Gerüche mehr reden soll, aber auch über vielleicht die unangenehme Seite der Gerüche. Warum ist das mit so einem Tabu behaftet? Warum kann man das nicht einfach sagen?
Also es ist jetzt gerade bei, also man muss unterscheiden, Körpergerüche oder nicht. Also man kann natürlich schon sagen, wenn man hinter einem LKW herfährt und der stinkt, das ist jetzt nicht ein Tabuthema. Das Tabuthema ist bei Körpergerüchen. Und das ist, weil es sowas ganz Intimes ist. Nicht? Es gibt andere Sachen, die weniger intim sind, wenn jemand jetzt sich komisch anzieht oder so etwas, dann kann man das eher sagen. Aber das ist auch relativ etwas Persönliches, das macht man nicht unbedingt. Aber Körpergerüche und alles, was damit zusammenhängt, ist etwas sehr Persönliches. Und da wird eine Kritik auch sehr schnell persönlich aufgenommen. Nicht? Dass man sagt, wenn jemand, das ist nicht ein Körpergeruch, sondern ein Parfüm. Wenn man sagt, dein Parfüm stinkt, das kann man nicht einfach gleich so sagen. Nicht? Und das, glaube ich, hängt eben auch damit zusammen, dass jeder von uns einen individuellen Körpergeruch hat. und dass wir in unserer Kultur einfach das mit der Persönlichkeit per se verbinden.
Wir haben ja jetzt schon Begriffe gehört wie riechen und schmecken, ist auch schon vorgekommen. Vielleicht, Johannes, erklären Sie mal kurz den Unterschied zwischen dem Geruchssinn und dem Geschmackssinn. Die haben miteinander zu tun, ja, aber es sind zwei unterschiedliche Sachen.
Ja, als allererstes, wir reden ja da Dialekt, muss man natürlich auch daraufhin Bezug nehmen, dass in Innsbruck, dass im Dialekt, und das ist nicht gleich in Südtirol so, das ist in der Schweiz das Gleiche, wenn man davon sagt, dass irgendetwas schmeckt, nachher schmeckt man es mit der Nase, nicht? Also das ist schon mal eins, aber jetzt reden wir mal vom Hochdeutschen. Auch da gibt es eine Verwechslung zwischen, die sehr, sehr häufig stattfindet, zwischen Riechen und Schmecken. Wenn wir etwas vor, außerhalb unseres Körpers haben, dann sagen wir, das riecht gut oder schlecht oder was auch immer. Und sobald wir das in unseren Körper einführen, beispielsweise wenn man ein Essen in unseren Mund initiiert, spricht man vom Schmecken. Aber tatsächlich kann man mit dem Geschmackssinn live 5 verschiedene Geschmacksqualitäten unterscheiden. Das ist süß, sauer, bitter, salzig und Umami. Umami ist ein japanisches Wort und heißt im Endeffekt herzhaft. Das ist der Geschmack von Maggi und von Knorrwürfel und von der Hühnerbrühe und so weiter. Aber das sind die 5 Geschmacksrichtungen. Alles, was darüber hinausgeht, nehmen wir über den Geruchssinn wahr. Und zwar steigen die Duftstoffmoleküle, auch wenn der Mund zu ist, von hinten über den Rachen in die Nase auf und wir nehmen das noch wahr. Also wenn wir einen Äpfel von einem Ananas unterscheiden können, die sind beide süß, die sind beide ein bisschen sauer, aber sind ganz klar unterschiedlich, dann können wir das tun, weil Duftstoffmoleküle von der Frucht losgelöst werden, im Mundraum sich ausbreiten, nach hinten über die Nase aufsteigen und dort in der Nase dann wahrgenommen werden. Wir projizieren die Wahrnehmung in den Mund, also ins Kim 4, dass wir die Ananas oder den Äpfel im Mund wahrnehmen, aber tatsächlich findet es in der Nase statt. Und wenn jemand den Geruchssinn verliert, beispielsweise bei Covid, nachher sagen die Leute häufig, ich schmecke nichts mehr. Und wenn man sich das aber genauer anschaut und fragt, ja, nimmst du den Zucker noch wahr, nimmst du Salz noch wahr, dann sagen sie, selbst schon, aber ich habe ein Problem mit der Feinheit, mit dem feinen Geschmack. Aber dieser feine Geschmack ist in der Tat der Geruchssinn.
Vielleicht da nochmal ein Haken Covid, weil es betrifft ja recht gar einige oder viele haben es auch erlebt, dass er zumindest einmal temporär weg war, der Geruchssinn eben. Kann man das dann trainieren, dass er wieder zurückkommt?
Südstern Connect. Die Podcast-Reihe erzählt von Südsternen in der Welt. Vielen Dank für die Unterstützung. Stiftung Südtiroler Sparkasse.
Viele haben es auch erlebt, dass er zumindest einmal temporär weg war, der Geruchssinn eben. Kann man das dann trainieren, dass er wieder zurückkommt?
Also wir wissen, es gibt schon vor Corona hat es ungefähr 20% der Bevölkerung gegeben, die ein Problem im Geruchssinn gehabt haben. Ungefähr 5, die nichts gerochen haben und 15, die einfach einen reduzierten Geruchssinn haben. Und die Auslöser für den Verlust des Geruchssinns sind verschiedene. Das können Viren sein, das können Gehirnerschütterung kann sein. Das können Polypen sein, chronische Nasennebenhöhlenentzündungen und auch viele andere Ursachen. Und durch Corona haben auf einmal sehr viel mehr Menschen den Geruchssinn verloren. Das haben wir am Anfang haben wir es nicht gewusst, das haben wir erst herausfinden. Wir wissen jetzt, dass während der akuten Phase einer Corona-Infektion der Geruchssinn sehr häufig reduziert oder ganz abwesend ist und dass bei den allermeisten innerhalb von ein paar Tagen, Wochen, Monate der Geruchssinn wieder zurückkommt. Aber wir wissen auch, dass es einen gewissen Prozentsatz gibt, der längerfristig Schwierigkeiten haben. Entweder gar nichts riechen können oder weniger gut riechen können oder so verdrahnte Geruchswahrnehmung haben, dass es nicht mehr ordentlich riecht, wie es riechen soll. Und wir haben schon vorher gewusst, dass die Leute den Geruchssinn verloren haben durch eine Viruserkrankung. Die können ein sogenanntes Riechtraining machen und das hilft. Das hilft nicht bei allen und das hilft nicht zu 100%. Aber es hilft besser und mehr als nichts zu tun. Und jetzt haben wir natürlich in 3 Jahren oder 4 Jahren, seit die Pandemie losgegangen ist, sehr viel erfahren über die verschiedenen Auswirkungen. Und es gibt eben viele Leute, die den Geruchssinn noch nicht vollständig zurückgewonnen haben oder allem wieder verlieren oder nichts riechen können. Und wir haben verschiedene Studien durchgeführt auch, und wir sehen, dass ein Riechtraining da helfen kann. Und ich sage bewusst kann, weil es leider Gottes nicht mit alle oder bei alle wirkt. Und so ein Riechtraining ist typischerweise, dass man sich 4 bis 6 Gerüche aussucht. Das kann man unter ärztlicher Anleitung tun oder kann man auch daheim tun. Man muss mit den Gerüchen so ein bisschen das Spektrum abdecken von Gerüchen. Also wir verwenden Rose, Gewürznelke, Eukalyptus und Zitrone, Zitronengerüche. Und die Gerüche wirklich jeden Morgen, jeden Abend, beim Zähnen oder während Zähneputzen, sondern noch, also wenn man die Mundhygiene macht, wirklich aktiv riecht, mit einem Nasenloch, mit einem anderen Nasenloch, mit beiden Nasenlöchern, sich konkret den Geruch vorstellt und dass man das während 3 Monate oder noch mehr macht und das mir im Studien durchgeführt und andere auch, die sagen, dass das wirklich besser, mehr, also eine bessere Auswirkung hat auf den Geruchssinn, als nichts zu tun und einfach gleich abzuwarten.
Der Geruchssinn hat ja auch noch eine ganz wichtige Funktion neben der ganzen Erinnerungsgeschichte und dem, dass es einfach angenehme Gerüche gibt, sondern er warnt uns ja auch vor nicht nur unangenehmer Gerüche, sondern direkt vor etwas, was nicht gut ist für uns. Nicht? Also, dass ein verdorbenes Lebensmittel, wir riechen irgendwie, dass da etwas nicht passt oder rach, wenn genau. Feuer ausbricht oder so. Du forschst ja seit Jahren in dem Bereich, bist du in der Forschung tätig. Was sind da Erkenntnisse aus dem Bereich?
Also es ist so, das ist eine der Grundfunktionen des Geruchssinns, ist wirklich die Integrität unseres Körpers zu bewahren, vor allem vom Magen-Darm-Trakt, dass wir nicht irgendwas essen, was nicht mehr gut ist, unsere Atemwege, dass wir nicht irgendwo etwas einatmen, was schädlich ist und insgesamt im ganzen Körper. Und wir wissen, dass zum Beispiel Leute den Geruchssinn verlieren, die sind der Gefahr exponiert, dass sie das eben nicht bemerken. Also es gibt da ganz krasse Beispiele, ein Schinken, der einfach schon lange nicht mehr gut riecht und die Leute essen es dichter, weil sie es einfach nicht wahrnehmen. Und das ist etwas, was man als allererstes den Betroffenen sagen muss, dass wenn du einen Geruchssinn verloren hast oder einfach reduziert bist, musst du auf die Sachen aufpassen. Lebensmittel, Alben, kühl lagern, aufs Ablaufdatum schauen und eventuell jemand anders fragen. Und wenn das alles nicht geht, nachher lieber nicht essen, als das Risiko eingehen. Und bei Rauch und Gas eben besonders aufpassen. Also einen Rauchmelder installieren, anschauen, dass der funktioniert, dass die Batterie funktioniert. Wenn man Gas daheim hat, wirklich besonders aufpassen, dass man das wirklich, weil man es nicht wahrnimmt, dass man das Gas eben auch dran hat. In dem Gas, das wir verwenden zum Kochen und zum Heizen, das riecht eigentlich nicht, oder wird ein Schwefelprodukt mit dazu eingetun, dass es eben schwefelig nach Gas riecht. Aber wenn man es nicht riecht, dann hat man natürlich Schwierigkeiten. Und da muss man einfach aufpassen und die Leute eben auch dahingehend informieren, dass sie bei den Sachen besonders aufpassen müssen.
Johannes, du beschäftigst dich ja auch ganz stark mit dem Thema Demenz und Alzheimer. Also inwieweit praktisch dort der Verlust von Geruchssinn vielleicht ein Hinweisgeber darauf sein kann, dass man in späteren Jahren einmal an einer von den degenerativen Erkrankungen betroffen sein kann. Was ist da dein neuester Stand? Im Moment bist du ja wieder an der EURAC da, warst ja letztes Jahr schon eine lange Zeit da. Was hast du da herausgefunden?
Also es ist so, dass die neurodegenerativen Erkrankungen, gibt es ja ganz viele, die zwei wichtigsten sind die Alzheimer-Erkrankung und die Parkinson-Erkrankung. Und beide Erkrankungen, Alzheimer ist die Demenz, man vergisst alles und es wird allem schlimmer. Parkinson hat man das Schütteln. Das sind so typischerweise die Symptome, an denen man denkt. Aber die Krankheiten sind nicht leider auf das beschränkt und da gibt es mehrere andere Symptome. Und der Verlust des Geruchssinns ist ein Symptom, was bei beiden Erkrankungen, Alzheimer und Parkinson, sehr ausgeprägt ist. Also Menschen mit Alzheimer und Parkinson haben zu 90-95% einen Geruchsverlust, der sehr stark ist. Und der Geruchsverlust geht in die anderen Symptome 10-15 Jahre voraus. Das heißt, vor der Diagnosestellung, wenn jemand endlich eine Parkinson-Diagnose kriegt, weil es eben die Bewegungsarmut und das Schütteln und so weiter so stark ist, dass es der Neurologe eben diagnostiziert. In der Regel haben die Leute schon 10-15 Jahre davor den Geruchssinn verloren. Die wissen das aber häufigerweise nicht. Und das ist ganz interessant, weil in der Theorie könnte man das verwenden für die Früherkennung von den Erkrankungen. Das Problem ist, man kann den Geruchssinn aus vielen anderen Gründen auch verlieren. Weil ich jetzt Covid gehabt habe, heißt es ja nicht, dass ich später Parkinson oder Alzheimer kriege. Weil ich eine Gehirnerschütterung gehabt habe, muss ja nicht heißen, dass ich nachher Parkinson oder Alzheimer kriege. Auch wenn ich den Geruchssinn verloren habe. Wenn ich chronische Nasennebenhöhlenentzündung habe und Polypen und die Nase ist zugeschwollen, heißt es dann auch nicht, dass ich später die Erkrankungen kriege. Das heißt, unsere Forschung konzentriert sich zurzeit wirklich darauf, können wir ganz spezifisch, krankheitsspezifische Beeinträchtigungen finden, die uns erlauben, vorherzusagen, wer kriegt später Alzheimer und Parkinson. Und da arbeiten wir dann auch da an der EURAC, weil wahrscheinlich ist nicht leicht, durch einen Riechtest das zu machen, sondern durch eine Kombination von vielen verschiedenen Markern, die es uns erlaubt, dann vorherzusagen, jetzt hat die Person eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Und warum ist das interessant? Weil es hilft ja nicht, wenn man das jemandem sagt. Das ist interessant, weil das uns erlauben würde, und wenn ich sage, uns ist die Wissenschaftsgemeinschaft und nicht ich, weil ich mache das nicht, eventuell Therapien zu entwickeln, die es uns helfen, vielleicht die Entwicklung der Krankheit ganz zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen, weil dann kriegt die Person nicht 10 bis 15 Jahre später Parkinson, sondern 30, 40 Jahre später. Und wenn wir einen 55-Jährigen vor uns haben, nachher hat der ein ganz gutes Leben, bevor eventuell Parkinson kriegen kann, und hat die Chance, auch nicht das andere zu versterben davor und nicht eben Parkinson oder Alzheimer zu kriegen.
Du hast das ja jetzt eigentlich ganz gut gesagt, nicht, wenn du gesagt hast, was nutzt dem Menschen oder dem Betroffenen der Info, wenn ich nichts dienen kann, nicht? Weil das bringt man jetzt ja ethisch eine Frage. Nicht?
Genau.
Menschen dann mit der Information praktisch zu konfrontieren und man kann eigentlich nichts dienen. Mhm. Also die Forschung zielt darauf ab, dass man sagt, man will ja was finden. Und wenn man das so feststellen kann, oder, dann hat man bessere Chancen, auch schon früher anzufangen, um zu schauen, ob was bewirken kann. Oder?
Ja, das ist natürlich allem, das sind ethische Fragen, und da arbeitet man auch mit Ethikern zusammen, um herauszufinden, was kann man, wie geht man da am besten vor. Aber man muss irgendwo umfangen. Es hilft nichts zu sagen, das geht ja alles parallel. Es gibt jetzt mehr und mehr Medikamente, die sind dann wieder in die Nachrichten, Medikamente, die bei Alzheimer wirksam sein können und so weiter. Und wenn man das einfach viel früher weiß, dann kann man versuchen, die viel früher einzusetzen. Und nachher eventuell hat man da ein positives Resultat. Aber das geht eben Hand in Hand. Ich bin nicht der die Therapien entwickelt, sondern ich bin auf der anderen Seite. Aber natürlich arbeiten wir da alle zusammen.
Die Datensätze, die ich da habe, stammen ja aus dem Finchgau, oder? Mhm. Warum die sogenannte CRISS-Studie, wie die heißt, warum eignet sich da der Finchgau so gut, da drauf zu schauen?
Ich bin jetzt da auch nicht der Spezialist, und du müsstest da mit den Leuten von der CRISS-Studie selber reden, die könnten dir ganz viele Informationen geben. Aber was natürlich im Finchgau interessant ist, ist zum einen, dass es ein relativ abgegrenzter Bereich ist, und auf der anderen Seite seien die Leute dort vom Genetischen her relativ homogen, also die dort relativ wenig Austausch geben mit anderen Bevölkerungsgruppen in die letzten Jahre. Und deswegen ist es interessant, weil man dort eine Gruppe untersuchen kann, weil die Genetik natürlich da auch mit untersucht wird in der CRISS-Studie vom Finchgau. Das ist am Institut für Biomedizin an der EURAG, wo das gemacht wird. Und da ist es halt interessant, wenn die Bevölkerung relativ homogen ist, dann kann man halt relativ einfach herausfinden, welche Faktoren, genetischen Faktoren, seien am ehesten hängen zusammen mit gewissen Erkrankungen, mit gewissen, es müssen nicht unbedingt Erkrankungen sein, aber gewisse andere Beobachtungen, die man machen kann.
Johannes, jetzt bist du das zweite Jahr in Folge da an der EURAG. Ist das etwas, was du auch ganz bewusst gesucht hast, irgendwie das Andocken wieder da an die Heimat?
Also es gibt jetzt da mehrere Antworten drauf. Fangen wir beim beruflichsten davon an. Ich habe vor vielen Jahren oder mehreren Jahren einmal mit den Leuten vom Institut für Biomedizin, mit Peter Bramstaller, geredet. Und die haben halt gesagt, wir haben da diesen riesen Datensatz. Und in diesem riesen Datensatz haben wir alle möglichen Daten erhoben, genetische und medizinische Daten und was weiß ich noch. Und wir haben auch einen Riechtest gemacht. Und wir kennen uns nicht aus mit dem Riechen. Wir brauchen da jemanden, der uns da hilft. Dass die das interessieren. Das ist schon mal interessant, weil das sind Sachen, die mich wirklich interessieren, was bedingt, ob man einen guten oder einen schlechten Geruchssinn hat, wie hängt das Ergebnis vom Riechtest mit anderen medizinischen Daten zum Beispiel zusammen. Das haben wir letztes Jahr angefangen, haben wir auch schon eine schöne Publikation damit gemacht, und jetzt machen wir weiter, weil der Datensatz ist wirklich wie ein Schatz. Das Zweite ist, dass an diesem CRISS-Datensatz eben auch andere Sachen untersucht werden können, wo ich mich noch nicht so auskenne. Jetzt haben wir zum Beispiel daran zu arbeiten, zu sehen, wie hängt unser Geruchssinn mit der Genetik zusammen. Und das ist etwas, da braucht man große Kohorten, und es gibt relativ wenige auf der Welt, die dazu sagen 4, 5, wo man Geruchssinn und Genetik gemeinsam untersucht hat. Das heißt, das ist auch etwas, eine tolle Herausforderung für mich, wo wir wirklich ganz, ganz viel lernen können. Und dann ist es natürlich auch so, dass es Gott sei Dank das alles in Südtirol gemacht wird und nicht so mal im Ruhrgebiet, weil es einfach viel feiner ist für mich, auch nach Südtirol zu kommen. Ich habe eine kleine Tochter, die kann auch mit ihren Großeltern ein bisschen zusammen sein. Meiner Frau gefällt es sehr gut in Südtirol, mir gefällt es auch. Es ist fein, im Sommer da zu sein. Das funktioniert jetzt auch gut von unserer also dass die Kleine nicht in die Schule gehen muss, dass meine Frau auch die Zeit hat, herzukommen. Und deswegen ist das jetzt gerade so ein optimaler Moment, dass wir das machen können. Ich finde, dass wir sehr gut zusammenarbeiten mit den Leuten von der EURAG da. Das funktioniert gut, die sind nett, die finden mich auch nicht, hoffe ich halt. Nicht? So haben sie gut gelogen, aber und deswegen passt das jetzt gerade allerweil.
Johannes, was braucht ein Südtirol, damit du dir eine langfristige Rückkehr vorstellen kannst?
Ich meine, ich habe ein, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch ein Skillset, also ein ich kenne mich in gewissen Sachen sehr, sehr gut aus. Die sind allerdings relativ spezialisiert. Nicht? Und es muss natürlich, das, was ich mache, mache ich sehr gern. Also ich tue an der Uni, mache ich Forschung vor allem, das, was ich gerade erwähnt habe. Da. Ich mache eine Lehre, ich bin Professor für Neuroanatomie, also wir haben ein Labor für Anatomie, mache da Kurse über Neuroanatomie. Und das ist etwas, was mich sehr erfüllt, was ich sehr, sehr gern tue. Und das ist die Frage, inwiefern in Südtirol einfach die kritische Masse besteht, dass so etwas Ähnliches für mich auch in Frage kommt. Ich glaube, in Südtirol kann ich recht gut angewandte Forschung machen, nicht wo mir irgendein Betrieb sagt, mir das interessiert uns, kannst du da schauen mit dem Geruchssinn. Aber das ist nicht unbedingt das, was mich interessiert. Das, was ich mache, ist wirklich akademische Forschung. Aber ich bin dem nicht abgeneigt, nicht wieder herzukommen. Vor allem bei meiner Frau, das auch sehr gut gefällt. Aber das ist etwas, ich muss jetzt auch nicht. Also wir schauen jetzt, ich schaue auch heuer wieder, wie es meiner Frau gefällt. Und ich hoffe, dass ich das in der Zukunft auch machen kann.
Also schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Ganz genau.
Johannes, jetzt kommen wir noch zu unserer kleinen, schnellen Fragerunde.
Okay.
Wann hast du das letzte Mal einen richtigen Riecher gehabt?
Ja, einen richtigen Riecher. Ich glaube, ich habe einen recht guten Riecher gehabt, wenn ich mir gedacht habe, dass Österreich gegen die Türkei ausscheidet. aber das hat jetzt mit dem Geruchssinn nicht so viel zu tun, außer dass ich vielleicht den Angstgeruch bei meinen österreichischen Freunden gerochen habe. aber sonst, wie gesagt, ich bin nicht, eher nicht eine besonders gute Nase. Beim Schwammelklau. Wenn man denkt, es riecht nach Schwamm, es ist vielleicht ein bisschen früh in der Saison, aber tatsächlich hat es schon Schwammel gegeben.
Was machst du am liebsten, wenn du da bist?
Am liebsten bin ich wirklich mit meiner Familie zusammen. Ich gehe ein bisschen an die Orte, die mir wichtig sind. Es kommt natürlich darauf an, welcher Saison ich in Südtirol bin. Jetzt im Sommer ist es einfach schön, in die Berge zu gehen. Im Winter ist es fein, die ganze Advent, oder im Herbst ist es ja, die Adventstimmung irgendwie mitzunehmen. Mir gefällt auch der Fasching gut, nicht? Mit den Faschingskrapfen und so weiter. Also es gibt das ganze Jahr allem etwas, was ich da gern tue und was mit dem Geruchssinn etwas zu tun hat.
Was war für dich bis jetzt die größte berufliche Herausforderung?
Die größte berufliche Herausforderung, glaube ich, war für mich, ab dem Moment, wo ich mich dafür entschieden habe, dass ich die Erforschung des Geruchssinns wirklich zu meinem Berufsmittelpunkt machen wollte, eine Stelle zu finden, wo ich das dauerhaft machen kann. Und das heißt praktisch, die Berufung zum Professor, das alles zu machen, das war schwierig, das hat lange gedauert, da war ich sehr lange als Postdoc umgestellt, wo man nicht weiß, hat man ein Geld für ein halbes Jahr, für ein Jahr, für zwei Jahre, das ist relativ lang gegangen. Und das ist im Jahr 2014 der Fall gewesen und das war die größte Herausforderung, glaube ich.
Was treibt dich an?
Ja, es sind unterschiedliche Sachen, die mich antreiben. Je älter ich wäre, am Anfang ist es wirklich, das ist also ein bisschen ein Wettbewerb in der Wissenschaftsgemeinschaft. Man möchte Veröffentlichungen machen, man möchte gute Veröffentlichungen machen. Gute heißt, in die renommierten Fachzeitschriften veröffentlichen und so weiter. Je älter ich wäre, umso mehr merke ich, jetzt habe ich Studenten, die ich betreue, ich möchte gerne, dass die eine gute Doktorarbeit machen, ich möchte gerne, dass die nachher einen guten Job haben. Es freut mich, wenn die irgendwo an eine renommierte Institution gehen können. Und was ich jetzt allerweil mehr und mehr mache, ist wirklich die Verbreitung des Wissens, das wir an der Uni und in der akademischen Forschung erreichen, dass man das wirklich mit der Gesamtbevölkerung teilt. Ich habe mein ganzes Leben allem in in Schulen, Universitäten, Institutionen gearbeitet, die durch den Steuerzahler finanziert werden. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man das auch wieder zurückgibt. Und gerade in der heutigen Zeit, wo es sehr viel Wissenschaftsskeptik gibt, es ist ganz wichtig, dass es das gibt, ist es wichtig, dass man sagt, wie funktioniert Wissenschaft, was wissen wir und was wissen wir nicht. Also gerade beim Riechen gibt es ja Charlatanerie, dass man sagt, mit dem Geruch nimmt man ab und so weiter. Und das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich mit den Leuten rede, dass ich sage, das ist, was wir wissen, das ist, was sein kann, das ist ganz sicher nicht der Fall und das glaube ich nicht, aber ich weiß es auch nicht.
Riechen Männer und Frauen unterschiedlich?
Männer und Frauen können unterschiedlich gut riechen, Frauen in der Regel etwas besser als Männer und der Körpergeruch von Männern und Frauen ist unterschiedlich. Zum einen, dass Männer stärker riechen, einfach stärkere Konzentration an Körpergeruch produzieren, aber auch wenn man das ausgleicht, riecht der Körpergeruch von Frauen angenehmer als der Körpergeruch von Männern und das für Frauen und Männer. Das heißt, eine Frau riecht lieber den Körpergeruch von einer anderen Frau als von einem anderen Mann. Mit dem jeweiligen Partner kann es natürlich was anderes sein.
Ja, hoffentlich.
Ja, ich hoffe schwer auch.
Wie riecht der Winter, Johannes?
Ja, der Winter ist ganz unterschiedlich, wo man ist. Ich bin in Wien studiert und Sam hängt ab November der Nebel in der Stadt und es druckt durch und es ist trüb. Und Sam ist mir aufgefallen, in den 90er Jahren hat man noch ganz viel mit Kohle geheizt und da war dieser Geruch von Kohle, der feuchte Geruch in der Stadt und das ist für mich auch irgendwann mal der Winter geworden. In Südtirol, im Etschtal, hängt ja auch oft so eine Dunstglocke über dem Tal, wo einfach es riecht feucht und nicht gut. Aber auf der anderen Seite riecht natürlich der Winter auch nach dem Berg, wenn man Skifahren geht, die frische Luft, die man da oben hat, das ist für mich alles der Geruch vom Winter.
Kannst du uns noch ein Buch empfehlen?
es gibt verschiedene Bücher zum Geruchssinn, nicht jetzt mein eigenes, sondern es gibt verschiedene Bücher von verschiedenen Autoren auf Deutsch. Ich kann vor allem empfehlen die Bücher von Hans Hatt. Der Hans Hatt, der ist Doktor, also DDDR, 3D und noch ein R, der mittlerweile emeritiert ist, aber der hat einen Lehrstuhl für Zellphysiologie an der Uni Bochum gehabt. Der hat aber mehrere Bücher zum Geruchssinn geschrieben, die wirklich sehr gut geschrieben sind, sehr unterhaltsam auch. Und soweit ich weiß, hat der Professor Hatt auch seinen Altersruhesitz irgendwo da in Südtirol, im Finchgau, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also da gibt es auch einen Südtirol-Bezug, aber seine Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, danke dir, Johannes, für das interessante Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse.